Auf einmal höre ich auf der Straße Bälle und Autohupen und Geschrei. Ich raus an den Fernsehapparat. Gewonnen Europapokal. Mein Gott, das ist das Größte, Schönste, was die Eintracht erreichen konnte.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main. Der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Bruder, schlag den Ball an!
Gute, hier ist der Matthias Thoma vom Eintracht-Museum und ich grüße euch zum Podcast Eintracht vom Main. Das wird heute sicher relativ emotional, denn ich freue mich auf einen Gast, mit dem ich schon viele Jahre befreundet bin und der eigentlich jede Woche Kreppel im Museum vorbeibringt und ein herzensguter Mensch ist. Herzlich willkommen, Helmut Sonneberg, überall bekannt als Sonny. Hallo Sonny.
Gute Morgen.
Gute Morgen. Im eigenen Interesse noch ein wenig Werbung. Besucht das Museum. Vielleicht ist Sonny gerade da und ihr könnt Kreppel essen. Abonniert diesen Podcast. Und Sonny, wir sitzen jetzt gar nicht im Museum heute, wir sitzen hier im Profi-Camp im Raum FC Porto. Hast du heute auch Kreppel mitgebracht?
Aber natürlich, immer.
Sehr gut.
Wenn sie da sind.
Wenn sie da sind, 5 Kreppel für den Tag, für die nächste Stunde, das wird reichen. Wenn es also ein bisschen klappert, dann essen wir gerade Kreppel. Wir machen heute einen Riesenspagat, wir sprechen von Begeisterung für Fußball, wir besprechen über Frankfurt, wir sprechen über die Eintracht, wir sprechen aber auch über menschliche Abgründe, wir sprechen über Nazis und Verfolgung. Das geht eigentlich nur ganz schwer zusammen, aber wenn einer das gut vermitteln kann, dann bist du das. Sonny, du bist mittlerweile 91 Jahre alt, du bist immer wieder im Museum als Zeitzeuge zu Gast, du sprichst vor Schulklassen, du sprichst vor Besuchergruppen und wir werden uns heute über dein Leben unterhalten, das ja vollgepackt ist mit Erinnerungen, da freue ich mich sehr drauf. 91 Jahre bist du, bist nicht mit nach Sevilla gefahren, wie hast du den Europapokalsieg erlebt, Sonny?
Am Fernsehen, ich habe Sky abonniert und da habe ich dann geguckt bis zum 1-1. Da habe ich gesagt, nee, das gucke ich mir nicht mehr an, das ist mir zu spannend, ich kriege einen Herzinfarkt. Da bin ich in mein Bett und auf einmal sagt mir Emmy, eben habe sie im Stadion gejubelt. Da bin ich raus, habe geguckt und dann gab es Verlängerung. Bin ich wieder ins Bett. Elfmeterschießen wollte ich nicht angucken, war mir zu aufregend. Auf einmal höre ich auf der Straße Bälle und Autohupen und Geschrei. Ich raus an den Fernsehapparat. Gewonnen Europapokal. Mein Gott. Es in meinem langen Leben bin ja 75 Jahre dem Verein immer treu geblieben. Es ist das Größte, Schönste, was die Eintracht erreichen konnte. Ja, und so ist man jetzt euphorisch und spielt Champions League mit wechselndem Erfolg. Aber noch ist die Messe ja nicht gesungen.
Als wir den Europapokal dann gewonnen haben, am nächsten Tag gab es ja den Empfang in Frankfurt, wo die Mannschaft durch die Stadt gefahren ist. Hast du dir alles angeschaut am Fernsehen?
Aber natürlich, da verpasse ich keine Minute. Aber dazu zu sagen ist Folgendes. War ja ein großer, berauschender Empfang. 100.000 Leute laut Presse. Aber im Gegensatz zu diesem Empfang haben wir 59 das Dreifache erlebt. Da waren nicht 100.000, aber 300.000 Menschen auf der Straße. Von früh bis spät war kein Durchkommen. Ich war ja von Berlin zurück, wollte für Römer alles abgebaut, alles zu. Aber im Vergleich zu dem natürlich, man hat ja andere Zeit, gibt andere Interesse, aber es war schon toll.
Da hast du jetzt aber schön die Brücke geschlagen. Also man hat in der Presse auch gelesen 100 bis 200.000, aber 1959 mit diesen 300.000, das ist wirklich bis heute ungetoppt, diese Begeisterung in Frankfurt. Du warst rechtzeitig wieder in Frankfurt, aber du warst auch in Berlin gewesen beim Endspiel gegen Kickers Offenbach.
Na klar.
Du hast sogar einen Zahn eingebüßt.
Ja, wir sind freitags mittags gefahren und da gab es ja noch die Zonengrenze. Helmstedt war dann Stopp Und dann sind wir rüber, die Fopo, da habe ich gesagt, der Korridor ist ungefähr 100 Kilometer lang, nicht anhalten, es wird sofort scharf geschossen. Jetzt waren die drei Kumpels, die haben ein bisschen was gemacht mit Bier und so, die mussten mal pinkeln. Ich bin der Rest dran, haben ausrollen lassen. Die aus dem Auto raus, schon war das, hat gemacht, klack, klack, klack. Dann die mit Maschinenpistole da und schreie weiter, weiter, weiter. Und alle haben gesagt, lass die Buben fahren, wir wollen zum Fußball. Also nein, und wieder fort. Und dann haben wir eine kleine Pension gesucht. Und gegenüber war eine Chess-Kleibe, ich war ja ein großer Jatze. Und da sind wir da rein. Und abends und habe auch ein bisschen was gemacht. Und auf einmal kriege ich nachts Zahnschmerzen. Und habe ich zu der Pensionswirtin gesagt, ich brauche einen Zahnarzt. Ah, eine Straße weiter, Dr. Schütz. Ich komm da hin. Ja, hatte ich einen jungen Mann, der muss raus. Hatte ich gezogen. 15 D-Mark. Damals gab es kein Ketchup und keine Überweisungen, nichts. 15 D-Mark, noch drei Tabletten. Ich hab gesagt, ich muss morgen, jetzt war ja Sonntags Endspiel, muss dahin. Da sind wir dann, ich hab Tabletten reingehauen. Da sind wir Kurfürstendamm rufen runter. Und wir sind deutscher Meistermann. Was Schöneres konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Das Endspiel war ja damals gegen Kickers Offenbach. Die kanntet ihr gut. Das Derby war immer eine hochemotionale Sache. Hast du dich gefreut, dass das Endspiel gegen Offenbach ist oder hättest du lieber...
Nee. Es war ja in der Vorrunde, gab ja zwei Gruppen. Und die beiden Gruppensieger waren dann die Endspielpartner. Und wir waren in der einen Gruppe und der HSV in der anderen. Und der HSV hat hier in Frankfurt 2-0 geführt. 10 Minuten vor Schluss. Jeder hat geglaubt, wir spielen gegen den HSV. Da drehen die das Ding noch um und gewinnen der 3-2. Das war natürlich ein bisschen Pech. Und ich hätte erstmal auch einen anderen Gegner gewünscht als die Ochsenbacher da.
Aber dann war es umso schöner, dass wir gegen die 5-3 gewonnen haben. Und nochmal zur Vergewisserung, die Offenbacher behaupten ja immer, der Elfmeter zum 3-2 war kein Elfmeter.
Aber einmal freie Elfmeter gibt es ja auch das Rand. Wenn die sehen, was heute gefühlt wird, dann war das 1000%.
Das sehen wir natürlich ganz genauso. Heute machen die Fans ganz viele kreative Aktionen. Es gibt Choreografien, alles andere. Du hast damals dein Auto bemalt. Du bist mit einem bemalten Auto nach Berlin gefahren.
Ja, an meinen Kumpel, ich sag, wir machen bitte was. Auf der einen Seite stand Bravo Eintracht, auf der anderen und der andere Eintracht Bravo.
Und dann hattest du einen Anzug an in Schwarz-Weiß und einen Zylinder in Schwarz-Weiß. Heute rufen die Fans immer auf, schwarz-weißen Balkenschal mitbringen. Das hast du 1959 schon gemacht. Wo hast du den Zylinder hergehabt? Wo hattest du den Anzug her?
Viele Kumpels haben mich angekannt. Der war Schornsteinfeger, hat gelernt. Und habe ich gefragt, mal dein Chef, ob er den Zylinder hat. Habe ich den für 10 oder 12 D-Mark, den Zylinder mal gebraucht und habe ihn gern bemalt und lauter so gefetzt. Ob er das wie heute in Fanclub gehe und was kaufe, gab es ja nicht. Kein Wappen, kein Adler. Wir haben ein Bitterohr auseinandergeschnitten und eine Seite schwarz gefärbt. Und wieder zusammengekommen, warum der Bahn? Gab ja nichts, 59.
Und es gab auch noch nicht so viele Fans, die zum Auswärtsspiel gefahren sind. Heute fahren Tausende. Beim Finale gegen die Offenbacher Kickers waren natürlich auch Tausende vor Ort, aber bei so einem normalen Oberligaspiel 1959, da wart ihr nicht viele vor Ort, oder?
Wenn wir mitgefahren waren, waren wir 150, 200. Und dann gab es ja zu der Zeit einen sogenannten autofreien Sonntag, war für alle gesperrt von Amerikanern. Und da haben wir einen gehabt, einen kleinen Kohlhändler in Sachsenhausen, der hat Lieferware gehabt, hatte hin 5 Sack Kohle und da hinten haben wir gesessen, nicht mehr nach Mannheim gefahren. Das waren Zeiten.
Das waren Zeiten, aufregende Auswärtsfahrten. Und was wir heute genießen, internationale Spiele, hast du auch genossen. Du hast im Europapokal der Landesmeister die Eintracht begleitet. Du warst nicht beim Finale gegen Real Madrid, da ist das Geld ausgegangen, aber du warst beim Halbfinale gegen die Rangers in Glasgow.
Das Geld ist mir nicht ausgegangen, ich hätte gepumpt. Es war egal, zum Endspiel war ausverkauft. Aber zum Halbfinale war mein Glasgow. Drei Kumpels und ich, keine Wort Englisch, sind wir mit dem Zug nach Dover gefahren und da auf die Fähre und dann nach Calais und dann zwei Tage lang England bis nach Glasgow. Und dann hat ja die Eintracht den Vereinsrekord gehabt, über 130.000 Zuschauer und ein Publikum, also eins muss man der Engländer lassen. Verbläht, das können die. Wenn die Eintracht ein schönes Spielzug hat oder 6 Tore geschossen hat, da haben die mitgejubelt. Die haben ihre eigene Mannschaft nicht ausgepfiffen. Habe gebuht, hatte die Eintracht glänzenden Fußball gespielt. 6-3 gewonnen. In Schottland hat der Alfred Pfaff hat einen Bowler gekickt zum Andecken. Das kann man gar nicht in Erinnerung, ich kann mich gar nicht wiedergeben. Das muss man eben erlebt haben, so wie vielleicht jetzt Sevilla.
So wie jetzt vielleicht Sevilla. Und wenn junge Leute jetzt denken, was ist denn bitte ein Bowler, kommt ins Museum, da ist er ausgestellt, der Bowler von Alfred Pfaff, mit Unterschriften der Spieler.
Das ist schön.
Das ist schön. Also Sonny, du hast viele Auswärtsspiele erlebt, du hast viele Erfolge der Eintracht erlebt, du hast die DFB-Pokalsiege erlebt. Du hast aber auch selbst Fußball gespielt. Du hast 1946, glaube ich, bei der Eintracht angefangen.
Ich habe am 1. April 1946 meine Ausbildung angefangen als Kfz-Mechaniker und dann 3 Wochen später bin ich zu der Eintracht. Also, du musst den Verein, da bin ich in den Verein. Also bin dahin, ich habe vor der Tür gestanden, morgen um 8 Uhr, kommt ein Mann auf Krücke, hat ihm gegen Bein verloren, Göring.
Moser Göring.
Ja, und das Bubsche, wo willst du nie? Da sag ich, willst du wieder Eintracht, geh mit, 1. Stock, schießt auf, Altbau, 5 Zimmer, bleiben wir hier im Flur stehen. Da geht er in ein Zimmer rein und warmer geht auf der anderen Seite die Tür auf und das nimmt er Brett und legt es auf die andere Seite und das war die Geschäftsstelle von der Eintracht. Nur ein Brett zwischen 2 Türen. Wenn ich mir das heute angucke hier, Profi-Camp, Mann, ich möchte noch gern 30 Jahre leben.
Wir haben ja noch einiges vor. Du hast mir mal versprochen, wir werden zusammen Deutscher Meister, Sonny.
Ich habe ja gesagt, ich möchte gern 104 werden, damit ich die Rente, die ich einbezahlt habe, wieder rausgehe. Aber ob der da oben mitmacht, ich weiß es nicht. Ich probiere es. Ich bin ja jetzt um gute Weg. Ich hoffe, irgendwann kriege ich die Stimme wieder. Dann machen wir ein neues Podcast. Mit Plappermaul Sonny.
Mit Plappermaul Sonny gibt's den Teil 2. Den können wir natürlich gern machen. Es gibt genug zu bereden. Du hast dann bei der Eintracht Fußball gespielt und du bist mit der Eintracht, jetzt sagen wir mal, nicht deutscher Meister geworden und standst mit der Eintracht nicht im Europapokalfinale. Du hast also...
Ich war ein schlechter Fußballer, weil mir ja, komme ich später drauf, quasi die Grundausbildung gefehlt hat. Und da war ich eben nur ein guter Renner. Bei der Eintracht gab es, konnte unheimlich lange rennen. Und da gab es in der Eintracht eine große Leichtathletikabteilung. Und da hat der Hans Ulzheimer, hat eine Runde gedreht. Er war deutscher Meister, Olympische Spiele, 3. Platz, 4x400 Meter. Und Amerikameister war aber Sensation, dass ein Deutscher in Amerika bei der Hallemeisterschaft der Meister wird. Und da hat zu mir gesagt, lauf mal eine Runde vorne weg, so schnell der Kranz. 400 Meter. Und dann bin ich gerade gefallen. und er an mir vorbeigezischt noch einmal so rund. Ich war ein guter Renner, aber im Fußballer war ich nie.
Trotzdem bist du mit der Taxivereinigung Meister geworden, oder?
Ja, mit der damals Taras waren im Endspiel und da sind wir Kreispokalsieger geworden. Großer Erfolg, ach du Lieberin. Die Kumpels waren tagelang, naja.
Ich bin auch mal mit der Reserve des Roten Stern Hofheim Meister der Kreisliga C-Reserverunde geworden.
Auch schön.
Auch schön, oder?
Natürlich.
2001, ich habe die Urkunde noch daheim. Sonny, du hast dich nicht nur für Fußball interessiert, du hast nicht nur Fußball gespielt. Du hast mir mal erzählt, als die Eishockeyabteilung der Eintracht gegründet wurde, hier in der Radrennbahn die ersten Jahre, warst du sogar Zeitnehmer.
Ich habe in der Kneipe in Sachsenhausen den Günter Herold und den Jupp Schlaf kennengelernt. Und eines Tages hat die Eintracht, die waren ja sehr ruhig, haben wir eine Eishockeyabteilung gehabt. Und da habe ich ihn mit angesprochen, ich soll da Zeitnehmer spielen, war hier die alte Radrennbahn, alte schon freie, eiskalt, 18 Grad minus, andere Winde wie heute, habe ich da auf der Bank und wenn eine 2 Minuten absitzen musste, habe ich das gestoppt. War schön.
Da warst du Zeitnehmer beim Eishockey und über den Jupp Schlaf hast du auch seine Frau kennengelernt, die Hanna Schlaf, ja, die Tischtennisspielerin, ja, war und dann warst du auch noch beim Tischtennis, warst
ja,
du auch.
Ja, die Eintracht hat damals eine Frauen-Tischtennismannschaft, die war mehrfach deutsche Meister. Und da habe ich die Lotti Franz kennengelernt auf der Rollschuhbahn und dann hat sich, ich habe da Ping-Pong und sagte, komm her, wir machen mal ein paar. Hab ich gehört, oh ja, ach, ich hab ja gar kein, ich hab, das sind die Bälle um die Ohren geflogen, die war deutsche Meisterin, ja. Was kann dann kleine Ping-Pong-Spieler ausrichten, gar nichts. Aber ich hebe, Spaß hat sie gemacht.
Fußball, Eishockey, Tischtennis, alles mitgemacht. Und als du ins Rentenalter kamst, wurdest du Trainingskiebitz. Wir haben uns auch so kennengelernt, du standst am Riederwald, hast dir das Training angeschaut und ihr wart da eine Truppe, die sich jedes Training angeschaut haben.
Jedes Training. Und ich hab ein Bild zu Hause von meinem Geburtstag, 70. Da waren wir gerade in der zweiten Liga. Da hat mir der Kumpel, fällt der Name nicht ein, eine Torte mitgebracht. Ein Spielfeld war tief und die andere Hälfte war hoch, Aufstieg, erste Liga, so Bilder hab ich nur vergessen mitzubringen. Ach, ja, und bei einer Brennende da sein, beim Kiebitz am Riederwald, hab ich einen jungen Mann kennengelernt, er sitzt mir heute gegenüber, ist mein Gesprächspartner, mein Freund Mathe Thomas. Und der hatte eine Tiere, Dinge reingeschleppt und da war ich ihn dummerweise. Was machst du da? Ja, wir sammeln Exponate und so weiter. Wir eröffnen demnächst ein Museum. Und ich gehe dann so in die kleine Kammer und ich bin da hinterher und hab gesagt, darf ich mich mal umsehen? Ja, natürlich. Hab mich umgesehen, da liegt da ein Stapel Bücher. Aber wir kommen gleich.
Da kommen wir gleich dazu. An die Kammer erinnere ich mich gut. Ich erinnere mich auch an euch. Damals war das bei der Eintracht noch so, auch interessant für die jungen Leute, dass ihr einen Schlüssel für den Presseraum hattet und ihr habt euch samstags morgens im Presseraum getroffen, wo sonst die Pressekonferenzen stattfanden und dann gab's Leberkäsebrötchen und Fleischkäsebrötchen. Ich habe auch immer was abgekriegt. Das war auch für mich sehr angenehm. Und als der Riederwald dann abgerissen wurde, habt ihr euch einfach eine eigene Bude renoviert, ein altes Kassenhäuschen.
Ja, an dieser, wie heißt denn die
Schule? Pestalozzi-Schule.
Ja, Pestalozzi-Schule. Da waren die Eingänge und da haben wir uns 2 Kassenhäuser zusammengebaut und hatten da einen Aufenthaltsraum an. Und mir war es natürlich kalt und wir haben auch Strom gehabt. Und da haben wir da und nach dem Strom nicht wie heute beschränkt. Muss das Licht ausmachen, aber Tag und Nacht das Heizöfchen und habe Samstag und Sonntag morgens und dort getrunken.
Und wer hat's gezahlt, den Strom? Die Eintracht?
Natürlich.
Natürlich. Aber es war ganz urig, diese Bude, die hätte man eigentlich auch erhalten müssen. Wir haben noch einige Fotos davon. Und die Kuriosität war ja, dass die Spieler längst hier am Stadion trainiert haben und die Trainingskiebitze haben sich immer noch am Riederwald getroffen.
Genau so war's. Wir haben dann natürlich die vergangenen Spiele besprochen und die kommenden. Was haben wir für Aussichten? Wir wollen den Absteigen und so weiter und so fort. Und ja, da gab es immer viel zu babbeln.
Gab es viel zu babbeln. Da kommen wir zur nächsten Rubrik. Die ist kurz und bündig, Sonny, und die heißt Eagles 11. Also 11 kurze Fragen, die du mir beantworten musst. Die erste, dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
Ja, war ein Eintracht-Trikot natürlich. Und das Trikot wurde nach dem Spiel, haben wir so einen großen Koffer gehabt, hat eine von der Mannschaft die ganzen Trikots mitgenommen, jede Woche annehmen. Und am nächsten Sonntag waren die gewaschen und gebügelt. Muss immer die Mutter von den jungen Leuten machen. So war das damals.
Welche Position hast du bei der Eintracht gespielt?
Läufer.
Läufer. Und der beste Spieler auf deiner Position aktuell?
So.
Sehr gut. Dein Lieblingsreiseziel, wo fährst du gerne in Urlaub hin?
Ach, es war wechselnd. Ich bin ja gerne nach Österreich, nach Italien, nach Spanien. Es war mit meinem VW ja damals, wenn man so will, Weltreise. Die Autobahn ging nur bis Ulm. Und von Ulm aus bis nach Italien, Landstahl. Wenn vor dir ein Lastwagen war, konntest du nicht überholen. Musst du warten, bis die gegnerische Fahrbahn frei war. Bist du für 3 Stunden in dem Lastwagen hergejuckelt. Aber kam er auch hin.
Dein Lieblingsessen, Sonny?
Och, ich esse alles gern. Was ich nicht so gerne esse, ist so kurz gebratene Schnitzelbinde. Ich will immer Soße haben. Schweinebraten, Rinderbraten, Roulade und solche Sachen. Und viel Gemüse. Ich war am letzten Sonntag in Schwanheim, auch ein großer Eintracht, der Peter Tenthof. Da habe ich ein Hirschgulasch gegessen mit Spätzle und Rotkraut und Preiselbeeren. So habe ich in den letzten 20 Jahren so gut nicht mehr gegessen. Also erstklassig. Und da gehen wir demnächst auch mal hin. Du ja, und ich.
Sehr gut, ja, das machen wir gerne. Sehr gut. Dann fragen wir mal nach dem Lieblingsort in Frankfurt. Lieblingsort in Frankfurt? Stadion.
Tagesaul.
Sachsenhausen. Okay, das ist auch akzeptiert. In welche Musikband würdest du passen?
Ich bin ja, wie gesagt, ein großer Jatzer. Ich habe alle Größen gesehen, die im Jazz da waren. Angefangen von Armstrong, Ella Fitzgerald, Stan Kenton, Woody Herman, Benny Goodman, Sid Bechet, alle. Weil ja damals war ja in Frankfurt eine große amerikanische Garnison. Da war ja 40.000 Amis hier gehabt. Und da sind die Jazzgröße über den Teich gekommen für die G.I.s. Da war ich natürlich immer mittendrin. Da gab es die deutsche Jazz-Szene. Da waren die Brüder Mangelsdorf, der Olaf Hutwalker, Paul Kuhn, Max Krehe oder der Hansi Last, heute bekannt James Last. Es waren die deutsche Altstar-Band. Und da gab es im Zoo ein Holzbau, Franz Althof. 2000 Leute gingen da rein. Da war ich immer dabei.
Im Althofbau waren auch die Boxkämpfe, oder?
Später, ja, aber auch nicht sehr lang.
Was sind deine Erinnerungen an dein erstes Eintrachtspiel? Das erste Mal, dass du die magische SGE gesehen hast?
So wie ich mich erinnere, hat bei uns im Haus ein Soldat gewohnt. Und der Soldat, der war Hauptmann, Da hat mich dann Sonntags morgens mal gefragt, willst du mit? Es war, glaube ich, 47 auf der Sandhöfe Wiesen. Und da hat die Eintracht gespielt, entweder gegen Germania oder so ein Verein, 7 oder 8 oder 9-2 gewonnen. Und da war ich infiziert, hat mir Spaß gemacht, war damals 15 Jahre. Und so ist die Liebe zu Fußball gewachsen.
Und wer war da dein erstes Idol bei der Eintracht?
Es hat ja noch gedauert, bis es so weit war, dass sie eine Liga hatte hier, Süddeutsche Oberliga. Ja, wer war da? Da hat bei der Eintracht mit Hans Kutters, Vloger, Schädler, Werner Heinisch, Schorsch Muth. Und eine sehr gute Draht hatte ich da zu Werner Heinisch. Der war Apotheker, hat in der Mannheimer Straße am Bahnhof Apotheke gehabt. Werner Heinisch war gut. Und dann hatte mir einen Thomann, der hieß Helmut Hennisch aus Friederwald. Der ging nachher nach Ulm und da kam der Toni Touré zu der Eintracht. Da haben wir einen geholt aus Hamburg, Adamkiewicz, der hat gegen FC Bamberg 5 Tore gemacht.
Das waren so deine Idole. Hattest du einen Lieblingssport neben dem Fußball? War das damals schon Tischtennis oder Leichtathletik? Nein,
ich habe mich für alles interessiert. Am Wochenende war bei mir vollgepackt mit Sport. Samstagmittag oder Vormittag habe die 1857, ja, heißt ja heute Safu, Hockey, da war ich beim Hockey, nachmittags beim Handball, sonntags machen beim Tischtennis von der Eintracht oder Boxe und sonntags mittags an die Rossecke oder an der Bahnhofhang. Ich war immer vollgepackt mit lauter Sport.
Was hattest du damals für einen Berufswunsch?
Ja, ich wäre ja gerne, hätte ich was anderes gemacht. Aber aus dem alten Bock ist ja nichts geworden. Es ist ja mal eine andere Geschichte, weil mir die Schulbildung gefehlt hat. Und da kommen wir noch dazu.
Dann kommen wir jetzt doch gerade dazu. Ist ja vielleicht ein ganz schöner Übergang. Wenn man dich jetzt so als lebenslustigen Menschen erlebt, man kann sich gar nicht vorstellen, dass du eine ganz, ganz schwere Kindheit hattest. Du kannst ja mal den Zuhörern sagen, wann bist du geboren, wo bist du geboren und wie ist deine Kindheit verlaufen?
Also die Lebenslust in meinem Alter ist zwiespältig. Um dazu zu kommen, ich bin 1931 geboren, bin jetzt 91 Jahre alt und war eine beschissene Kindheit und so weiter, denn man hat mir mit 7 Jahren eröffnet, ich bin gar nicht der, der ich bin. Ich bin gar nicht katholisch. Ich bin Jude. Aber was denn das? Ja, das ist mir dann erklärt worden. Dein Papa ist nicht dein Papa. Der ist anders wie du. Du bist unehelich geboren. Du heißt auch nicht so, du heißt jetzt Sonneberg und jetzt Wessinger. So ging das dann los, 1938, 1939. Und dann kam das mit dem Stern dazu. Und dann durfte ich nur noch 3 Jahre in die Schule. Und deshalb ist aus dem Ahlenbock nichts geworden.
Aus dem Ahlenbock ist was geworden. Aber jetzt sag nochmal, du bist als Kind aufgewachsen als Helmut Wessinger. Und dann, dein Vater war quasi nicht dein Vater, das war der neue Lebenspartner deiner Mutter. Und als dann die Reichspogromnacht war, 1938, die ihr unmittelbar miterlebt habt, haben dir dann quasi, die Familie hat dir dann gesagt, dass dein Vater gar nicht dein richtiger Vater ist.
Ja, der hat mir die Bäckersfrau eröffnet, weil meine Mutter nicht in der Lage war, mir das zu erklären. Sie hat nur noch geholt, weil die Synagoge gebrannt hat. Ich wusste ja gar nicht, was da brennt. Ich wusste ja gar nicht, dass es auch so eine Art Kirche ist. Und dann erzählte mir, die wollte mich in die Schule bringen, wir sind zurück. Und dann, ich war ja der jüngste Messdiener im Dom. Und jetzt war mir, soll ich da Vatikan, ich habe einen anderen Glaube, ich wusste mit 7 Jahren nicht, was das bedeutet. Ja, und so sind die Dinge auf mich eingestürzt. Und dann muss ich aus der Familie raus, weil ich gehöre da nicht hin, hat der Idiot gesagt. Und dann muss ich in ein Waisenhaus, aber es war ja ein Waisenhaus, konnte nicht in die Schule und also Fetzer. Es lebt, wie ging weiter, dann musste ich das gelbe Ding da auf der Brust tragen.
Und du hast eigentlich gar keine richtige Schulbildung mehr genießen können, du wurdest im Waisenhaus unterrichtet.
Ja, im Waisenhaus auch nur bedingt, weil da war ein reines jüdisches Waisenhaus und ich habe mit dem Glauben vom Judentum nichts zu tun gehabt, wusste auch keine Feiertage von denen, habe auch kein Wort Hebräisch gesprochen. Also es war für mich wie ein Fremdkerl. Aber von 38 bis 45 hatte ich so gut wie keinen Kontakt zu irgendeinem. Ich hatte ja keinen Freund. Ich konnte nicht auf die Straße, ein bisschen getreten, geschlagen, bespuckt worden. Und meine Mutter hat mir verboten, ich war ja auch dann auf der Arbeit. Ich ging ja nicht auf die Straße, überlebst du nicht. So hatte ich ja 7 Jahre lang keinen Kontakt. Und da hat mir auch die Grundausbildung zum Fußball, die anderen konnte gegen. Ich war wie lebendig eingemauert. Ich konnte mal aus dem Fenster gucken in den Vorhang, aber alles andere war tabu für mich.
Und im Waisenhaus konntest du auch quasi keine Freundschaften knüpfen, weil die Kinder, die da drin waren, nach und nach deportiert wurden.
Genau so ist es, ja. Ging jeden Monat, wir waren ungefähr 120 Buben, ging jeden Monat 2-3 Transporte ab, bis wir dann zum Schluss nur 16 waren und die konnten dann wieder zurück in die Familie. Und so kam ich wieder zurück. So in die Familie, da haben wir im Rothschildhaus gewohnt. Inzwischen musste meine Familie ausziehen, musste in ein Judenhaus und.
Und dann ist deine Schwester, weil die in der Terminologie der Nationalsozialisten sogenannte Halbjüdin war, die konnte in die Schule gehen. Du durftest als sogenannter Volljude nicht in die Schule. Du saßt den ganzen Tag daheim und hast Hausarbeiten gemacht und hast deine Mutter und die Familie unterstützt.
Ich bin heute perfekt, kann kochen. Es gibt aber eins, was ich nicht kann, bügeln. Meine Mutter hat mir einen Zettel gemacht. Kartoffelschäle, Gemüseputze, Treppenputze, Betten überziehen, die Fenster müssen geputzt werden. Also ich war voll ausgelastet. Bis meine Schwester aus der Schule kam, habe ich mir da Aufgabe gemacht. Und ja, und so hat sich das entwickelt. Und es ist ja doch an uns, ich habe da alle Bock gelebt, immer noch.
Lebt immer noch. Und in der Zeit, wo du quasi nicht rausgehen konntest, hast du angefangen, sehr viel zu lesen.
Ich habe alles gelesen. Meine Mutter war dann nachher Putzfrau bei einem Brauereibesitzer aus Niederrad. Und die sind dann in die Schweiz abgehauen und der Sohn von diesen reichen Leuten hat mir seinen ganzen Bestand von Büchern geschenkt, dann habe ich da über 100 Bücher habe ich nach und nach gelesen. Und es hat sich auch fortgesetzt. Als ich dann älter geworden bin, 1820, habe ich auch doch heute, ich habe die Bücher gefressen. Ich habe alles gelesen, was greifbar war. Angefangen von der Deutschen, Grass, Böll, Lenz, Kafka gelesen, Dostojewski, alles. habe ich geglaubt, ich kann das nachholen. Aber wenn dir die schulische Grundausbildung fehlt, hast du insgesamt nur 3 Jahre Schule gehabt, dann mache ich mir zu schaffen bis heute.
Es war für dich eine ganz schwere Zeit, weil in diesem Alter, wo man mit Kumpels unterwegs ist, wo man Sachen erlebt, konntest du nichts erleben. Du hast mal gesagt, das Hitlerjugendheim war direkt gegenüber eurem Haus. Und du musstest eigentlich Angst haben, wenn du rausgehst, dass dir die Hitlerjugend begegnet.
Ich bin nicht raus. Ich bin nur raus in der Winterzeit. Mein Papa hat mir einmal im Monat, da war ja mein Papa, mein Leibchen, hat er mir 50 Schwenig gegeben. Und dann bin ich in der Dunkelheit, war ja mittags um 3, 4 schon dunkel, bin ich ins Kino. Da gab es wilde Westwillen. Das war die einzige Ablenkung, die ich gehabt habe.
Und den Judenstern, den du damals tragen musstest, den hast du dann mit deinem Sakko
verdeckt. Ich hab gedacht, wenn die mich bescheißen, muss ich auch bescheißen.
Dein Vater, der ja nicht dein leiblicher Vater war, der hat sich ja fürsorglich um dich gekümmert. Der hat auch immer wieder verhindert, dass du deportiert wurdest. Genau. Aber 1945 wurdest du dann mit deiner Mutter doch noch deportiert nach Theresienstadt.
Ja, war scheiß Zeit. Wir haben nichts zu essen. Graube Suppe, morgens, mittags und abends, dick, dünn, süß, sauer. Und alle 5 Tage Ration 50 Gramm Zucker. Und 50 Gramm Butter und 500 Gramm Brot. Halb Stunde später war alles weg. Und als ich zurückkam, habe ich 27 Kilo gewogen. Sieht man heute noch.
Und in Theresienstadt hattest du aber auch noch ein bisschen Glück, weil deine Mutter in der Küche gearbeitet hat und die konnte dir immer ein bisschen was abzwacken. Sie war da
die
in der Küche
nichts,
eingesetzt.
Die konnte nichts abzwacken, die hat die Kartoffelchen in der Unterwäsche mit nach Hause genommen. Und die habe ich ja in so einem Haus gewohnt. Wir waren ja zusammen da. Und dann hat die auch die Kartoffelschale eine Suppe gekocht.
Du bist im Februar 1945 verschleppt worden.
Am 14. Februar. Viehwaggon, 4,5 Tage unterwegs. Und hat mir schon diese rückkommende Züge mit Verwundeten von der Ostfront. Deshalb musste mir immer stehen bleiben. Ich habe ja Vorrang gehabt. Und er hat ja immer noch gesponnen mit seinem Enzig. Also Bibel, naja, egal.
Hat man euch gesagt, wo ihr hinkommt?
Nee.
Nein?
Wir haben uns an der großen Markthalle einfinden müssen. Und dann auf dem Papier stand zum Arbeitstransport in den Osten. Habe ich zu meiner Mutter gesagt, sind doch lauter alte Leute, wie sollen die noch arbeiten? Ja, da sind wir dann nach Theresienstadt gekommen, nachts. Was war sich gleisende Helle. Geschrei, Trillerpfeifen, Hundegebell, Frauen links, Männer rechts. Ich bin bei meiner Mutter geblieben, kam am anderen Tag dann in das Jugendhaus. Gott sei Dank waren es nur 5,5 Monate und bis auch eingeteilt worden zur Arbeit. Ich war manchmal in die Gärtnerei, die Besatzung hat da ja immer frische Sachen gehabt. Und dann war ich in der Schreinerei, habe mir die Kiste für die Leiche zusammengeklappt. Dann habe ich die Knie mehr abgebaut, Isolationsmaterial für Elektrogeräte. Mann, ziemlich weit fertig.
Im Mai 1945 seid ihr dann befreit worden?
Am 8. Mai sind wir befreit worden. Haben wir noch 4 Wochen Quarantäne gehabt von den Russen und dann haben wir uns auf den Weg gemacht nach Frankfurt. Aber ich will noch was dazu sagen. Heute gibt es die sogenannten Querdenker, die neue Elite in Deutschland glauben zu sein. Und die streiten ja alles ab, was damals gewesen ist. Die sagen, diese ganzen Bilder von den Lagern, von den Menschen, von den Leichen, ist alles nur gestellt oder inszeniert. Ich habe in Theresienstadt ankommende Transporte aus den Vernichtungslagern mit eigenen Augen gesehen. Es waren lebende Leichen, solche Augen, abgemagert bis zum Skelett, haben die aus dem Balkon geguckt. Und wenn heute einer von diesen Herrschaften glaubt und sagt, es wäre gestellt, ich bin ein kühner Pazifist, aber dem hau ich in die Fresse.
Du hast das Lager am eigenen Leib erlebt. Was denkt man da als 13-Jähriger? Hast du auf die Befreiung gehofft? Habt ihr mitgekriegt, dass der Krieg zu Ende geht? Ihr habt die rückkehrenden Transporte gesehen. Wie habt ihr durchgehalten da in dieser Perspektivlosigkeit?
Wir wurden dann, also hatte gar nicht dran gedacht, bitte nur ein halbes Kind. Ich war 13 Jahre. Hast du mit dir selbst zu tun. Du hast in dem Raum nicht größer wie der, vielleicht 25, 30 Betten übereinander, eng, kalt, nur ein Strohsack und eine Decke, es war im Februar. Es sind ja 500-600 Kilometer weiter östlich von hier. Hast immer nur gefroren und nicht. Und Essen konnte auch, es war ja nichts da. Hat mit der selbst zu tun, ja. Man hat gar nicht gedacht, aber man hat dann, Anfang Mai, haben wir schon Geschütztonne gehört. Und eines Tages kamen die Möbelwagen an der Kommandatur und die Herrschaften sind abgehauen. Da wusste mir, aha, lang kann's nicht mehr dauern. Und so kam dann die Befreiung mit der Russe.
Und dann bist du mit deiner Mutter auf den kuriosesten Wegen zurück nach Frankfurt gekehrt, bist hier wieder sesshaft geworden. Und du hast aber über die Zeit in Theresienstadt und über die Zeit der Verfolgung eigentlich nie geredet. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir das gesagt und hast immer auf das Buch von deiner Schwester verwiesen, Lilo Günzler, Endlich reden. Aber du hast eigentlich erst in den letzten 5 Jahren angefangen, selbst darüber zu sprechen. Hattest du Angst oder?
Angst vielleicht auch, aber ich habe mich geschämt. Ich schäme mich heute noch, ich weiß nicht warum. Ich habe immer gedacht, in der Zeit, man sieht mir an mit meiner langen Nase oder mit meinem Nachnamen, dass ich anders bin. Und deshalb bin ich der Eintracht so dankbar. Ich habe in all den Jahren bis zum Austritt vom Affäre Gramlich nie ein Wort der Diskriminierung oder hat mich nie eine gefragt. Ich hab dann, als ich zu der Eintracht kam, den Emanuel Rutschit kennengelernt. Und wir beide wussten voneinander, denn meine Mutter war mit ihm in der Schule. Aber es hat nie einer mich angesprochen, Sonnenberg ist doch jüdischer Name oder so. Und deshalb ist auch meine Liebe, meine Zuneigung zu dem Verein so groß. Ich bezeichne das immer wieder. Die Eintracht ist meine große Familie.
Und für unsere Zuhörer, Emanuel Rothschild war auch ein Jude, der den Krieg in Frankfurt überlebt hat. Er hat auch in der sogenannten Mischehe gelebt, hat den Krieg überlebt und er war vor dem Krieg schon oder vor 1933 Mitglied bei der Eintracht und er hat nach 1945 die Lizenz für den Verein wieder gekriegt, weil die Alliierten die Vereine erstmal alle verboten haben. Die haben gesagt, das sind ja politische Institutionen. Emanuel Rothschild hat die Lizenz für die Eintracht wieder organisiert, wurde dafür auch geehrt, weil er sich sehr um den Verein bemüht gemacht hat. Du hast eben angesprochen, du bist aus der Eintracht dann aus der großen Familie trotzdem mal ausgetreten.
Ja, weiß ich das? Ich bin ja, ich behaupte mal, ich bin ein ehrlicher Mensch und ich behaupte nochmal, ich lüge nie. Ich brauche nicht zu lügen. Jeder kann von mir wissen, was er will. Und ich bin ja auch so ein offener Charakter. Ich sage jedem meine Meinung ins Gesicht, ob es passt oder nicht. Ich habe damals keine Freunde gehabt. Ich habe mir welche gemacht. Und ich sage jedem, ob es passt oder nicht, was ich denke. Ist halt so, und so ist mein Charakter. Und als ich dann erfahren habe, auf Umwegen, dass der Kramlich bei der Eintracht Präsident und dann Ehrenpräsident, das war später, dass der in einem Lager entweder Ober- oder Untersturmbahnführer war, bei der SS, habe ich gesagt, obwohl ja niemand wusste, habe ich mir gedacht, das war aber mein Charakter nicht. Habe ich gesagt, nee, aus dem Verein, so weh mir das tut, da steigst du aus. Bin ausgetreten mit großem Wehmut und habe gedacht, es bleibt mein Verein, es ist mein Verein, es ist meine große Liebe, es ist meine Familie, aber so ein Drecksack kann ich mich nicht vereinbaren. Und so war ich lange Jahre kein Mitglied mehr. Bis dann auf Initiative des Museums ich wieder meine Mitgliedschaft bekommen habe.
Du hast uns begleitet 2019 zu einer Bildungsreise nach Theresienstadt. Mit 30 Eintracht-Fans sind wir dahin gefahren. Vizepräsident Stefan Minden war dabei. Wir haben eine Gedenkplatte in Theresienstadt installiert. Du hast uns als Zeitzeuge da ganz viel erzählt, wo du gewohnt hast, wo deine Mutter gewohnt hat. War das für dich schwierig, nach Theresienstadt zurückzufahren?
Meine Schwester, die hat damals noch gelebt, die hat mir abgeraten. Er hat gesagt, mach das nicht, bleib zu Hause, du wirst überwältigt und so weiter. Aber es war ja auch ein großer zeitlicher Abstand, war ja über 70 Jahre. Und ich habe auch selbst ein bisschen Bedenken gehabt. Aber dann, als ich dort war, mir kam ja bei Dunkelheit an, ich habe sofort gewusst, wo ich bin. Da war ein kleiner Park vom Hotel, da durfte mir zweimal die Woche nachlaufen und versteckt spielen. Ich hab mich sofort wieder, ich bin heimisch, war ja nur 5 Monate da, aber ich habe vieles erkannt. Und dann haben wir natürlich in den 5 Tagen Dinge besichtigt, die ich mir damals gar nicht sehen konnte. Kleine Festungen und so weiter. Und die Friedhöfe und ja, es war manches Mal
war es schwierig, aber das kann ich dir sagen, alle, die da dabei waren, waren ganz beeindruckt, wie du uns da durchgeführt hast, wie du erzählt hast, wie du das damals erlebt hast. Der Abschluss war, wir haben dann zusammengesessen, wir haben am letzten Tag in Theresienstadt diese Gedenkplatte installiert, da hat Stefan Minden eine Rede gehalten und dann saßen wir abends in dem Hotel zusammen und haben gesagt, ach, das war eine tief beeindruckende Reise und pathetisch wie Eintrachtler sind, haben wir nachts um 12 dann im Hotel im Herzen von Europa gesungen und 2 Minuten später stand Sonny im Schlafanzug bei uns und hat mitgesungen. Das ist eine ganz große Erinnerung. Es gibt auch eine Dokumentation, die wir darüber gemacht haben. Da werden wir euch den Link geben. Schaut da gern mal rein. Es gibt mittlerweile eine Dokumentation von Ron Ulrich vom Hessischen Rundfunk über dich. Du bist also mittlerweile als Zeitzeuge sehr gefragt. Wir fahren zu Schulklassen. Wir waren jetzt bei Markus Lanz, wo du gesprochen hast und du bist als Zeitzeuge immer wieder im Museum und sprichst vor Schulen. Wo nimmst du die Kraft her, das immer wieder zu machen? Weil man merkt ja, es berührt dich schon, darüber zu sprechen.
Die Kraft. Ich werde immer wieder ermuntert, auch von wildfremden Leuten, nur ein Beispiel, vor 14 Tagen nach Lanz war ich mit meiner Emmy Kaffee trinken, wir fahren immer nach Schwanheim. Wir gucken einen jungen Mann, 40 Jahre, 50 Jahre, ich habe, winkt mir, und ich mach, ich zog mir in den Schultern und sag, und er kam herein, ich habe sie bei Lanz gesehen, ich will Ihnen nur sagen, machen Sie bitte beide, unsere jungen Leute bauen, ich werde immer wieder ermuntern, und es gibt mir auch ein bisschen Antrieb, solange ich das noch kann. Und vielleicht wird ja auch die Phonetik und Akustik wieder besser, dann machen wir das. Und ich habe ja noch einen großen Antrieb, das sind mir gegenüber, da lässt mir überhaupt keine Ruhe, mein Freund Matthias.
Na, wir haben das jetzt aber gut geregelt. Alle zwei Wochen ein Zeitzeugengespräch, mehr nicht. Ich meine, du bist jetzt auch im Rentenalter und das funktioniert. Sonny, das waren jetzt viele Fragen, viele Antworten. Wir freuen uns, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast zu erzählen. Du hast ja schon den Teil 2 angesprochen, vielleicht machen wir den irgendwann auch wieder. Was wir immer noch als Rubrik haben, sind die Eintracht-Momente. Und zurückblickend auf dein langes Eintracht-Leben wollte ich jetzt doch nochmal fragen, was war dein schönster Eintracht-Moment, wenn du jetzt mal zurückblickst?
Ein sehr schöner Eintracht-Moment war, als wir süddeutsche Meister wurden in Mannheim, 3-1 beim VfR Mannheim gewonnen und ich einen Alfred Pfaff auf die Schulter hatte. Es war für mich ein großer Moment. Und ich bin ja dem Alfred immer treu geblieben. Wir waren oft in Sittenfelden, haben da unsere Kegelausflüge hingemacht und der Alfred war schon ein guter Kumpel.
Alfred Pfaff, von Mannheim gibt's ein Foto, wie du Alfred auf den Schultern hast. Wir haben ein Foto davon, sogar in Farbe. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment?
Abstieg.
96.
So ist es.
Okay. Und was ist so deine schönste erste Erinnerung an die Eintracht, als du 1946 bei Moser Göring Mitglied wurdest? Was war da so das Schönste?
Naja, die Spiele, alle 14 da. Angefangen an der Rotterstraße, Bornheimer Hang und dann Riederwald, war ja überall mit, kenne ja ein deutsches faszistisches Stadion.
Nach der Reise nach Theresienstadt gab's nochmal so einen Abend am Riederwald, da haben wir uns getroffen und da bist du dann auch wieder zur Eintracht zurückgekehrt, du bist mittlerweile lebenslanges Mitglied.
Lebenslang, so lange kann das nicht mehr dauern. Ja, es hat mich sehr gefreut und auch sehr berührt. Da habe ich noch einen Wunsch geäußert. Wenn es mal vorbei ist, die Asche am Mittelkreis ausstreue. Makaber, aber naja, ist ja mehr ein Spaß. Ich will ja noch ein paar Jahre machen.
Was ich den Hörern sagen kann, du bist eigentlich ein großer Fußballpessimist, weil man kriegt eigentlich immer schon 5 Minuten vor Anpfiff von dir eine WhatsApp, die Aufstellung passt nicht, das geht wieder 0-1 aus. Eigentlich auf Schalke, vor 2 Jahren hattest du recht, wo du mir schon vorher geschrieben hast, heute verlieren wir, aber ich habe jetzt erstmals eine WhatsApp gekriegt am Mittwoch, gegen Marseille gewinnen wir 1-0. Hast dich ein bisschen geändert, also du hast ein bisschen Vertrauen in die Eintracht gekriegt.
Durch den Zuspruch von meinen alten Kumpels habe ich mir gedacht, jetzt beende mir die Negativserie und habe 1-0 getippt und ich tippe auch morgen wieder 2-1 und in Porto, in Lissabon vielleicht unentschieden mehr. Oder mir müsste knapp gewinnen. Wir haben ja bei der Eintracht jetzt einen großen Artisten, ein Magier, ein Zauberer, Oliver Glasner. Ja, der Mann, was der macht aus dem durchschnittlichen Kicker, macht den Fußballer. Er ist doch verwundert, der passt zu der Eintracht wie in den letzten 10 Jahren keiner mehr.
Das stimmt uns optimistisch und bringt mich zu meiner letzten Frage. Sonny, wann werden wir wieder Meister? Du hast mir versprochen, dass wir noch eine Meisterschaft zusammen feiern. Wann wird die Eintracht Meister?
Ja, wenn der Keller in Köln nicht wäre, hätten wir 4-5 Punkte mehr. Da hätten wir jetzt schon Meister werden. Aber die Frage ist utopisch, illusorisch. Aber vielleicht gab es ja irgendwann, wenn keiner dran denkt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sonny, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. Das war Eintracht vom Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt.
Ich danke euch.